was könnte die Weinzukunft sein? Das ist jetzt gerade auch aufgrund der Ereignisse des letzten Jahres alles sehr, sehr stark im Wandel. Also virtuelle Weinproben, ich weiß nicht, ob man sich das hätte vor 5 Jahren seriös vorstellen können, dass man vor einem Monitor sitzt. Ich tue mich da selber wahnsinnig schwer mit. Hast du es mal gemacht? Hast du mal ein Zoom-Tasting oder ein YouTube-Tasting oder ein Skype-Tasting gemacht? Hast du irgendwie einen Winzer vor dir gehabt?
Nein.
Eigentlich eine tolle Chance, weil jemand Normales, so wie du, hat die Chance, einen guten, also einen besonderen Winzer kennenzulernen. Also irgendwie mit
Ich darf endlich mal besondere Menschen kennenlernen, das finde ich gut. Und ich erspare den Menschen ja auch meine Anwesenheit.
Die sehen dich ja auf der Offen gegenüber.
Aber du bin ich als großer Reise Enthusiast.
Das ist ja gerade nicht möglich.
Ja, aber dann, es wird ja eines Tages wieder möglich sein in naher Zukunft. Und ich muss auch sagen, dass ja verblüffenderweise in diesem Jahr, als das Reisen so schwierig war, ich in insgesamt 13, 14 Ländern war, war das nicht einfach, es ging aber eben trotzdem irgendwie mit vielen Tests und allem drum und dran. Aber dieses persönliche Erleben, dieses Event, diesen Ort zu besuchen, ja, und auch dann, also die. Das sind ja so auch so diese Beiläufigkeiten. Ja, wie riecht's auf dem Weingut? Was? Also all diese ganzen sensorischen Informationen kommen ja für mich dazu. Und natürlich ist es der viel beschriebene, der Wein im Urlaub schmeckt oder aus dem Urlaub schmeckt besser und zu Hause schmeckt er dann irgendwie nicht mehr so dolle, weil natürlich er ist verbunden mit so viel. Du hast ihn getrunken in einer Phase völliger Entspannung, es war alles schön, es war alles gut, du hast gute Laune, hast Bock, hast Zeit, hast alles. Und dann zu Hause völlig im Stress, ist es eigentlich auch nur ein ganz normaler Rotwein, den du aus dem Schrank holst.
Ja. Hat also rein zum einen ganz, ganz viel mit der eigenen Verfassung zu tun. Das ist also, dass im Urlaub in der Tat alles schöner wird und einmal sogar die eigene Frau wieder schön. Und zum anderen zu Hause ist man dann...
Das ist ja auch gut.
Ja, ist ja toll. Zu Hause sieht man alles ein bisschen kritischer und eben mit dem Alltagsstress eben auch ein bisschen konstruktiver. Zum anderen ist natürlich aber eben auch die Gesamtatmosphäre. Das Klima, hier zum Beispiel in der Toskana, ein ganz anderes ist. Die Luftfeuchtigkeit ist eine ganz andere.
Also die Luftfeuchtigkeit ist höher, Geschmäcker entwickeln, also transportieren sich auch viel besser, hat alles
zweite Zone. Da ist man aber auch als Profi nicht vor gefeit. Also mir geht es nicht anders, wenn ich uns dann in der Toskana, also dein Weingut in der Toskana besuchen werde, dann...
Also ich habe aus der Toskana früher dann eben ganz viele, über 10 Jahre hinweg sehr viel Zeit in der Toskana verbracht, diverse Weine mitgebracht und da war ich jetzt nicht immer nur in Urlaubsstimmung, aber mir ist dann wirklich aufgefallen, dass dieser einfache Wein, dieser toskanische Landwein, in der Toskana einfach sensationell schmeckt. Also da ist der Alkohollevel ist ja nicht ganz so hoch, das ist alles sehr beherrschbar, da kann man auch mittags so ein Schöppchen, ist da kein Problem, trinken sowieso alle mittags Wein, nicht viel, relativ diszipliniert, mit auch ordentlich Wasser dazu, aber das gehört einfach da irgendwie zu allem dazu, wird ja auch mit wahnsinnig viel Wein gekocht und so weiter und so weiter. Und dann hier fällt ja, also in Deutschland fiel mir auf, dass es eigentlich dann doch eigentlich tatsächlich ein relativ profaner Landwein war und jetzt eigentlich nichts Tolles. Und ich hatte da das mit verschiedenen Weinen probiert und hatte die Erfahrung eben immer. Umso mehr geht es mir darum, um zurück zu deinen Zoom- und Skype-Wine-Tastings, dass insofern nichts für mich ist. Also ich habe das da aus der Ferne mal drüber über die Schulter geschaut bei solchen Dingen, aber nicht selber gemacht. Weil mir diese Nebeninformationen fehlen. Ne? Wie ist der Winzer wirklich drauf? Also wenn er dann mal so rumrennt und kramt irgendwo hin und her, dann kriegt man ein anderes Personenbild. So sitzt er da, macht irgendwas oder sonst wie. Und der Besuch des Weinguts, die Reise selbst. Also ich bin auch immer, mich reizt auch immer der Weg irgendwo hin. Ne? Nicht nur das Ziel, sondern auf dem Weg lernst du so viele andere Dinge kennen. Meinetwegen auf dem Weingut lernst du abgefahrene Menschen kennen, die abgefahrene Geschichten zu erzählen haben oder sonst was. Das gehört für mich alles zu diesem Gesamtpaket dazu. Insofern ist das nicht so wirklich eine Option.
Aber ich finde es interessant und finde es spannend, wie die Weinwelt, auch die Weinpräsentationswelt sich verändert hat. Und wie gesagt, vor 5 Jahren war es nicht vorstellbar. Ich mag es auch nicht. Ich mag mich nicht vor einen Monitor setzen und mag mit 10, 20, 30, ich hatte Präsentation mit 90 Leuten reden und eigentlich mehr Monolog halten, weil den kann ich mir auch zu Hause vorm Spiegel halten. Und hab da, also ich mag am Verkaufen das Verkaufen nicht, sondern mag einfach das Präsentieren, das Interagieren dann letztlich. Und das fällt dabei total flach. Ich mache es trotzdem. Manchmal entstehen auch interessante und spannende Situationen dabei. Es ist eine Art der Zukunft, die man vielleicht irgendwie noch ausbauen muss. Aber es ist spannend und lässt mich darüber nachdenken, was ist die Weinwelt in 3, 4, 5, 10 Jahren? Also ich komme, dadurch, dass ich ja in der Weinwelt auch so ein bisschen integriert bin, oft in die Situation, dass ich Anfang des Jahres gefragt werde, was sind die Trends? Hast du eine Vorstellung, was sind bei dir die Trends? Also nicht nur, um aus meiner Branche zu sprechen, was ist in deiner Branche gerade der Trend?
Also auf unserem imaginären Weingut, das wir nie haben werden, würde ich dennoch immer gerne Gäste empfangen wollen und keine Zoom-Calls abhalten.
Ich denke, Weintourismus wird auch ein riesen Trend wieder werden. Also noch intensiver als es...
Ich glaube, da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, es wird viel mehr in die Richtung dieser Individual- auch Luxusreisen gehen, diese Airbnb, super cozy, fancy Boutique-Geschichten, wo ein Weingut oder auf einem Weingut, da gibt es maximal 3, 4, 5 kleine Zimmerchen, aber alles relativ exklusiv. Es wird mehr in diese Genuss-All-Over-Geschichte gehen. Mhm. Also an allen Stellen, es ist ein schick schlafen, schick wohnen, 3, 4 Tage da bleiben, Weinseminar, Masterclass, wie auch immer das alles heißen wird, aber irgendwie 1:1, auch eben der ganze Dining-Sektor eben auch nochmal dazu. Also ich glaube, dass das wird sich sehr in diese Happening-Geschichte, Event-Geschichte, wird das einen Schritt gehen. Gerade weil einfach die Menschen jetzt, und das wird sicherlich auch noch ein paar Monate dauern, und also Corona ist ja nicht vorbei, sondern das, oder wer weiß, was als nächstes kommt. Das ist schon, hat die Welt alles ein bisschen verändert. Und ich glaube, umso durstiger sind die Menschen, Sachen zu erleben. Und dann ist eben, und ein Weingut kann ein Ort zum Verweilen sein. Also muss jetzt nicht nur hin irgendwie zack, bumm, schwupp, weg, sondern es gibt ja immer mehr auch so Pfade. Ich habe das in Griechenland erlebt. Da ist auf den Weingütern gibt es den ganzen Tag Touren. Ja, das ist war ein relativ großes Weingut mit 80 und demnächst 100 Hektar. Da zahlte man Eintritt nur für die Führung. Da war kein Schöppchen dabei oder sowas. Sondern es ist einfach nur gucken, hier haben wir das, da gibt es Kunst, da haben wir einen See, da haben wir dies, da haben wir das, da haben wir jenes, hier wird das angebaut und so weiter. Und dann am Ende darf man im Shop noch was kaufen. Aber das ist dann eben ein richtiger Ausflug. Und eben nicht nur hin irgendwas in Kopf und Feierabend, sondern eben wirklich hin zum Happening.
Inszenieren, personalisieren und
begeistern. Ja, sicherlich mehr PR, mehr Storytelling, mehr persönliches, emotionales. Und da wird sicherlich auch so im wie nennt man das, nicht im Brackwasser, sondern im Kielwasser wird viel sein, dass wirklich hinter jedem fuseligen Weinchen irgendwie eine ganz große Geschichte stehen wird. Mhm. Da haben wir dies, da haben wir das. Entstand aus einer großen und so weiter. Also Kooperationen sind da inzwischen auch sehr, also auch unter Winzern große Sache geworden.
Aber losgelöst vom Wein ist es ja in jeder Gesellschaft. Aber
der Winzer ist einfach auch schon, ich glaube, das verändert die Rolle, seine Rolle auch ein bisschen. Ja, der muss mehr ein Entertainer werden und muss mehr in die Öffentlichkeit treten. Dann darf man nicht vergessen, wie Social Media unser Leben verändert. Auch da, ich meine, die Weingüter, bis vor 3 Jahren war das Modernste, was da gab, war eine Faxnummer. Ja? Mhm. Und inzwischen haben die halt Insta, Facebook, LinkedIn, weiß der Google, was alles, YouTube-Channel. Werden die Verkostungen werden gestreamt, täglich 3 Posts auf Insta, da jeweils mit Mediabudget dahinter. Also soweit ist es ja schon.
Aber möchte man das? Also ist das wirklich die Zukunft oder geht die Zukunft dann wieder in eine gänzlich
andere... Wenn der Wein trotzdem geil ist, dann ist es ja okay.
Wer soll das aber machen? Also wenn du sagst jetzt diese ganzen medialen Bespielungen und Bespaßungen und dann hier und da und schascha und dann aber trotzdem noch diesen individuellen und sehr personifizierten Wein zu produzieren und dieses... Also ich finde, das überfordert... Oder es trennt es in 2 Richtungen, in 2 Scheren. Dass es auf der einen Seite eben diese High-End inszenierten Weingüter gibt, aller neue Welten, auf der anderen Seite eben diese ganz, ganz persönlichen, kleinen, eigentümergeführten und gelebten, die eben möglichst keine Intermedia-Anbindung haben.
Also ich bin nicht sicher oder ich weiß nicht, warum es nicht... Also warum eines nicht beides kann. Also warum man nicht einen tollen, wahnsinnig authentischen Wein machen kann mit auch ganz authentischen Winzern und trotzdem in der PR-Sparte gut dasteht. Also das Einzige, was halt sein kann, dass dich irgendwann der PR funktioniert, du mega populär wirst, du immer mehr produzierst, also immer mehr gefragt bist, immer mehr produzieren musst und dass dir das Wachstum oder der erzwungene Wachstum über den Kopf wächst, ja, und du das kaum noch beherrschen kannst und am Ende halt nicht mehr Wein machst, sondern eigentlich als Winzer nur noch ein Personalmanager bist, weil du halt so viele Leute brauchst. Das kann schon sein, aber ich finde, dass wenn ich auf die jüngeren Generationen gucke, also wenn die da, wo ein Winzer 30 ist, 35, ja, hat es gerade übernommen, der hat ein ganz anderes Verhältnis zu Social Media. Und also früher wurde vielleicht die Zeitungsannonce geschaltet oder wurde irgendwie der Radio, also na gut, Radiospot jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie irgendwas wurde schon für Werbemittel, also Prospekte oder irgendwas, braucht alles kein Mensch mehr.
Aber lass uns ein bisschen weiterblicken. Also ich glaube, das ist die Generation, die wir vielleicht auch haben. Wir haben ja auch, mit uns ist das Handy und wir sind mit dem Handy gewachsen und mit den sozialen Medien und so weiter. Glaubst du nicht, dass der nächste Schritt der Schritt wieder komplett zurück ist? Also jegliche Art von letztlich Gesamtentwicklung, die ich bei Winzern betrachte, ist ja auch so ein bisschen Abkapselung, auch eben nicht 18 Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur 10 Stunden arbeiten.
Also Work-Life-Balance ist ja auf jeden Fall absolut.
Also das wollen die ja auch haben irgendwo.
Und man merkt auf jeden Fall, dass die junge Generation auf sowas extrem viel Wert legt.
Ich glaube zum Beispiel, dass man diese Sachen dann mehr oder weniger outsourcen wird und dass dort Situationen oder Leute dafür geben wird, also dass man in diese Richtung investiert. Und auf der anderen Seite eben dieses Essentielle und sehr Natürliche, dass eben die Natur wieder eine ganz, ganz eigene und viel sinnlichere Bedeutung bekommt. Und dass eben Themen wie Naturbezogenheit, Natural Wines, ökologische Weine, biodynamische Weine, Biodiversität, Verantwortung für die Natur und so weiter, ein ganz, ganz riesengroß. Also wenn du jetzt hier auch in Hamburg die Situation anguckst, das ist ja alles immer noch natürlicher, noch ein Biomarkt dort und noch mehr, ich will wissen, wo mein Rind herkommt und welchen Namen das hatte. Und so, glaube ich, wird es mit dem Wein auch sein, dass man irgendwann wissen möchte, welchen Namen die Traube hatte und das eben auch irgendwo entweder nachvollziehen kann oder darauf vertrauen kann.
Wobei ich beim Wein, gibt es trotz alledem eine klare Sache. Du kannst ja da über alles, du kannst über PR reden, kannst über Social Media Aufwand reden, du kannst auch über fancy Produktionsmethoden reden, über im Betonkrug ausgebaut oder weiß der Kuckuck was. Am Ende ist doch die Frage, schmeckt der Wein oder schmeckt er nicht? Oder, ist es in 20 Jahren so, dass jeder den, dass er vollkommen egal ist? Hauptsache, der Wein ist politisch korrekt und ökologisch wertig nachhaltig produziert. Ob er jetzt schmeckt oder nicht, ist eigentlich völlig sekundär. Also da hoffe ich zutiefst, dass sich diese Art von Zukunft nicht einstellt. Das wäre eine Tragödie für alle.
Echt? Also ich glaube, die Vereinigung beider ist eigentlich so das Ideale letztlich dabei. Also dass man sowohl einen gewissen Wert darauf legt, dass er politisch korrekt ist und dass er nicht irgendwie Schadstoffe bis zum Überfallen oder eben der Boden komplett verhunzt wurde oder das Ganze überschwefelt ist und er dann trotzdem noch schmeckt, also dass man da einen Mittelweg findet. Das ist ja eben letztlich auch die Tendenz dieser Extreme, die in den letzten Jahren sich ausgeprägt haben. Auf der einen Seite hast du diese extreme Natural Orange Wine Tendenz und Richtung, wie sie in den letzten 5 Jahren gelebt wurde, so wie du vor 10 Jahren auch die Molekularküche hattest. Und letztlich ist ja jetzt gerade bei der Küche der Ansatz, dass das eine mit dem anderen verschmilzt und die Vorteile des einen mit dem des anderen vereint werden. So ist es, glaube ich, bei der Weinwelt auch, dass man einfach aufgrund der Erfahrung die Extreme der vergangenen Jahren in einen hoffentlich brauchbaren, interessanten, schmeckbaren, authentischen und eben politisch korrekten Wein inkludiert.
Zusammenrührt.
Idealisiert. Ist dir zu lahm oder ist dir zu sauber? Oder?
Mir ist das insofern, also ich verfolge nicht die These, ich will immer artig sein, immer alles richtig machen. Insofern bin ich da.
Gar nicht.
Es gibt ja auch heute genügend Winzer, die zwar nach allen Arten der Bio, Demeter, sonst was Dinge produzieren, es aber keinem sagen, weil sie es persönlich als PR-Nachteil empfinden. Auch das, ja,
weil sie auch oftmals den Aufwand scheuen. Weil wenn du jetzt einen Bio-Wein produzierst, musst du ihn ja zertifizieren lassen. Das kostet dich im Jahr zwischen 2 und 10 Tagen Arbeit. Und die wollen einfach die Zeit sparen. Und wollen eben auch teilweise ökologisch anders denken und wollen den Pferdemist nicht aus Polen holen, weil er biologisch zertifiziert ist, sondern lieber vom Nachbarn nebenan, der eben nicht biologisch zertifiziert ist.
Weil der also auch daher, darauf
daher, hat. Also gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Modelle, aber letztlich blicken sie alle in eine Richtung. Und ich will damit nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist, aber dass man einen gesunden Grundgeist haben sollte und eben wissen sollte, dass man letztlich im Einklang der Natur leben muss, um eben diesem Naturprodukt die Schuldigkeit eben auch der Schuldigkeit gerecht zu werden.
Trotzdem nochmal die Frage, schmeckt der? Also sind all die Prozesse,
dann würdest du ja wieder auf den Punkt zurückkommen, wenn der Wein lecker ist, ist er toll. Und das ist ja scheiße. Weil lecker ist schnell zu machen und lecker ist, wir gehen um die Ecke und holen dir Bueno, der ist lecker. Der ist lecker, ich finde Bueno lecker.
Nee, ich hasse ihn, aber das ist ja auch eine andere Baustelle. Das ist ja.
Aber es ist nichts Tolles, also es ist auch nichts Nachhaltiges. Es ist irgendwann, wenn man fressen möchte, so wie wenn ich saufen möchte, säuft man leckeren Wein. Und das ist für mich dann nicht Wein trinken, das ist für mich Bullshit. Und diese Philosophie im Wein jetzt, wenn ich denn dieses leicht Snobistische in meiner Berufswelt dann irgendwo zum Tragen bringe, ist für mich das, wo ich sage, ich möchte Wein verstehen, möchte Authentizität verstehen, möchte Handwerk verstehen, möchte das Handwerk erkennen da drin, möchte die verschiedenen Techniken erkennen, möchte die Rebsorte erkennen, möchte den Winzer wieder erkennen in seiner Charakteristik, in seiner Philosophie und so weiter und über den Tellerrand einfach hinausblicken. Und dann ist für mich ein Wein ein Kulturgut, so wie ich kann mir auch irgendein Poster an die Wand hängen, was irgendjemand zusammengebastelt hat auf Photoshop und das sieht auch lecker aus. Aber ich kann eben auch ein Gemälde, wo ich den Künstler erkennen kann, vielleicht eine persönliche Bindung zu dem habe, mir hinhänge und habe da garantiert tausendfach mehr Freude.
Da fällt mir jetzt nicht mehr zu ein.
Also ich glaube wirklich, der Schritt in Richtung biologische beziehungsweise ökologischer ist ja eigentlich die vernünftigere Aussage und biodynamischer Weinbau ist etwas, was ganz, ganz
viele Winzer... Ich muss mal auch mal ein Wort dazu sagen, wie sieht biodynamisch denn aus oder ökologisch wertvoll? Ich meine, die Weinberge selbst verändern sich ja. Also da ist jetzt nicht mehr jeden Tag wie frisch vom Friseur wird da durch die Gänge gefegt und Rasen gemäht und gezupft hin und her. Das sieht ja schon ein bisschen wilder aus. Dieser Tage.
Also in dem Sinne,
das ist ja eine sehr optisch nachvollziehbare Veränderung.
Um das Ganze wahrscheinlich nicht zu extrem technisch werden zu lassen, dass der eine oder andere und auch du einschläfst. Gibt es ja im Prinzip dreierlei Unterscheidungen. Es gibt auf der einen Seite biologischen Weinbau, es gibt ökologischen, es gibt biodynamischen Weinbau. Der biologische Weinbau, der oftmals eben mit dem ökologischen verwechselt wird.
Warte mal, ich muss hier nochmal
diese Flasche trinken. Genau. Mit dem ökologischen
Weinbau. Damit wird es einfacher, finde ich.
Verwechselt wird es eigentlich der konventionelle Weinbau, weil Biologie, also es passiert was Biologisches. Jeder Wein ist in irgendeiner Form biologisch, also das ist der konventionelle Wein. Der ökologische Wein, da versucht der Winzer im Weinberg schon sich an der Natur zu orientieren, versucht eben auf Pestizide und Herbizide zu verzichten und versucht eben einen möglichst natürlichen Weinbau, eben auch mit verschiedenen Schwefelgrenzen und so weiter umzugehen. Beim biodynamischen Weinbau denkt er eben im Sinne der Natur und versucht nach den zum Großteil Lehren von Rudolf Steiner, es war ein Anthroposoph aus einer Zeit vor 100 Jahren, der versucht hat, das Innere der Natur zu stärken.
Was war doch diese Nummer hier mit den zur richtigen Mondzeit und
die biologischen Zyklen und Zeitverläufe aufzugreifen und die Natur eigentlich mehr oder weniger
schon
in den
so,
kleinen
wie du jetzt überlegst und dir das zusammenschraubst,
erscheint. Ich versuche mich dir zu erklären,
das liegt an mir.
Nein, ich möchte nicht zu besserwisserisch klingen und möchte es nicht zu technisch werden lassen. Das ist ja, man kann sich, also das Schlimmste ist für mich, wenn ich die Metapher nehmen kann, in einen Computermarkt gehe und der Typ fängt an, mich zuzulabern mit irgendwelchen Fachbegriffen und ich schlafe dabei ein und sage, okay, ich nehme das Zweite und habe keine Ahnung mehr, wovon der geredet hat. Und daher versuche ich es manchmal eben nicht ganz so technisch darzustellen, weil klugscheißen kann jeder. Und daher versuche ich es eben jetzt in der Form, in dem Wissen, dass auch jemand zuhört, der vielleicht nicht ganz so aufmerksam oder vielleicht auch nicht ganz an dem Thema ist oder eben manchmal noch mehr an dem Thema ist, dass jeder von denen eine gewisse Wissensgrundbefriedigung hat die richtigen Worte zu finden. Deswegen eire ich so rum. Aber vielen Dank für die Kritik.
Ja, absolut. Ich meine, ich könnte ja inzwischen auch mal Wikipedia befragen, wie Wikipedia denn deine Aussagen so einschätzt.
Also grundsätzlich kann man sagen, ökologisch ist hauptsächlich Weinberg und biodynamisch ist die Gesamtheit sowohl Weinberg als auch Weinkeller und das nach den Richtlinien der Natur, die Natur uns vorgibt. Und dazu gehören eben auch die Mondphasen und ich versuche damit eigentlich der Natur nichts Äußeres hinzuzufügen, also die Weinberge eben möglichst nicht unnatürlich zu düngen, sondern nur zu bestärken und zu unterstützen, damit die Natur und somit eben auch die Weinberge aus dem Inneren heraus leben können. Und das gesamte Denken der Winzer ist darauf ausgezielt, wie kann ich meinen Weinberg stark machen? Und darum vergrabe ich eben Kuhhörner mit Kuhmist befüllt und so weiter. Mit Horn befüllt und so weiter.
Also ist das dann... Ist das denn neu, eine neue Erfindung oder gab es das vor, ich sag jetzt mal 300 Jahren auch schon, dass der Schamane über den Weinberg getobt ist?
Es gab einen, der es niedergeschrieben hat, wie gesagt Rudolf Steiner, der es gesammelt hat und der daraus eine Art Wissenschaft letztlich, oder er hat die Natur erklärt und hat es in verschiedenen Vorträgen dargelegt. Und viele orientieren sich an dem, aber letztlich, die Mondzyklen gibt es seit...
Gibt es schon eine Weile. Ja, die Mondzyklen in der Tat gibt es, also seit der Mond.
Und nach diesen
richtet sich. Der Mond kam ja erst später.
Und nach diesen richtet sich sehr, sehr viel aus. Ebbe und Flut, nach den Mondphasen. Viele Zyklen auch innerhalb uns Menschen richten sich danach aus. Und warum dann nicht die Natur und der Weinberg? Also es ist ja auch nachgewiesen, dass wenn ich Haare jetzt beim abnehmenden Mond schneide, die langsamer wachsen als beim zunehmenden Mond. Oder den Rasenmäher. Also ja, bei mir wachsen sie gar nicht mehr. Vielen Dank. Wurden zum falschen Zeitpunkt geschnitten.
Ja, zu oft dann auch
offenbar. Zu oft beim falschen Zeitpunkt.
Okay, aber wenn wir die Weinwelt verändern wollen und das Wein trinken und wenn man den Menschen dazu bringen möchte, den Wein mehr wertzuschätzen, finde ich trotzdem, dass man über Geschmack kommen muss.
Aber was ist Geschmack? Also der Geschmack, den wir jetzt derzeit leben, ist geschönt und sehr stark geprägt von Zucker und Salz. Und von Fett. Und somit war ja auch deine eigene Geschmacks- und Trinkkultur vor vielen Jahren eben noch Zucker, Salz, Fett.
Ja, also wenn ich jetzt meine Entwicklung in der Weinwelt sehe, habe ich angefangen mit der größtmöglichen Geschmacksbombe, die man haben kann. Das sind so australische Shiraz. Sonst was, also die einfach so viel Tannin und Zucker drin haben und Kraft und Energie und hast nicht gesehen. Und das wurde alles schlanker in meinem Leben.
Ja, du bist ein bisschen erwachsener geworden und so wird die gesamte weintrinkende Menschheit im Augenblick gerade ein wenig erwachsener. Dass sie gemerkt haben, dieses fett, bombig, bunt, schrill ist alles ein bisschen zu laut, macht uns ein bisschen vielleicht zu sehr fertig und wir suchen ein wenig mehr das Authentische und suchen ein bisschen mehr Geschmack, Profil, Struktur, Erkennbarkeit. So wie du auch, du machst ja nichts anderes. Und das lässt uns dann darüber nachdenken, woher kommt das, wie wird es erzeugt und was ist daran eigentlich natürlich? So wie wir überall, also wir sind ja jetzt über den Punkt hinaus, dass wir sagen, beim Essen müssen wir satt werden, sondern wir denken darüber hinaus, woher kann das Essen kommen und so ist es beim Wein auch. Wir müssen nicht mehr betrunken werden, sondern wir können darüber uns Gedanken machen. Wo kommt der Wein her, der uns einen schönen Moment bescheren soll?
Beim Essen ist es ja durchaus so, dass ein gut produziertes Stück Fleisch vollkommen anders schmeckt als das industrielle. Das ist, glaube ich, und da gebe ich dir recht, das kommt inzwischen bei vielen Menschen an. Also weil selbst die Discount-Märkte das Stück für Stück alles umstellen, Herkunftsangaben, Haltungsmethoden etc. wird inzwischen so klar deklariert, dass es wirklich jedem auffallen kann, selbst wenn er es eigentlich gar nicht will.
Fleisch ist da, finde ich, ein sehr außergewöhnliches Beispiel, aber bei vielen, vielen, vielen anderen Produkten sind wir noch an diesem industrialisierten Geschmack so stark gewöhnt, dass wenn in irgendwelchen Vergleichsproben, hast du ja diese typischen Fernsehproben, probieren Sie mal, was dort und dort ist, was schmeckt Ihnen besser. Die meisten fahren auf diesen industrialisierten Geschmack ab. Also der ist lecker, weil der auf lecker ausgerichtet ist. Und weil er auch in Laboren lecker hingezüchtet wurde, letztlich daraufhin. So ist eben der Wein aus dem Discounter oder aus dem Supermarkt für uns auch immer lecker. Es ist leicht, einen leckeren Wein zu produzieren. Es ist ganz leicht, einen Wein zu produzieren, der ganz viel Frucht hat. Es ist leichten Wein zu produzieren, der eine perfekte süße Säurerelation hat. Aber das macht Wein nicht aus. Wein macht Oder ist dann besonders, wenn er eine Entwicklung letztlich erfährt. Wenn man es erstmal reinriecht, beim zweiten Riechen merkt man, oh Gott, da passiert was. Und am meisten macht Wein Spaß, wenn er am nächsten Tag noch Spaß macht. Also sprich, wenn ich morgens aufstehe und ich merke, hey, es war kein Gift, was ich mir zugeführt habe. Und der Kopf ist vielleicht ein bisschen klarer als sonst. Und letztlich ist dann eben auch eine Frage des Gesamtbewusstseins. Also auf die Frage, kann man Bio schmecken? Nein, Bio kann man in der Regel nicht schmecken. Man kann eine biologische Philosophie des Winzers schmecken oder man kann eine Geschmackskultur des Winzers schmecken. Ob er jetzt versucht, zum Beispiel die Natürlichkeit der Rebe oder des Gebietes herauszuarbeiten. Aber man kann nicht Bio schmecken. Und oftmals wird uns werden uns kommerziell produzierte Weine auch besser schmecken, zumindest am Anfang. Aber man führt es sich zu, man schüttet sich in den Körper rein. Und ob ich mir jetzt Müll in den Körper reinschütten möchte oder eben was Natürliches, meine ganz persönliche Entscheidung. Und letztlich, wenn ich mich eben dem Natürlichen hingebe, werde ich früher oder später merken, dass eben dieses Überschminkte total überschminkt ist. So viele, wie viele Popsongs keine wirklich tolle Kultur haben oder keine tolle Musikkultur haben, wie viele Hollywood-Filme einfach nur oberflächlich sind, du die nicht zwei, dreimal angucken möchtest, wie viele Bücher, die eben so als Groschenroman, ich weiß gar nicht, wie die heißen, irgendwo an der Tanke zu bekommen sind, wenig Substanz haben, sondern einfach nur der Unterhaltung dienen sollen. So soll der Wein auch nur der Unterhaltung dienen. Aber es fehlt einfach das, was Wein in seiner natürlichen Ausrichtung besonders macht. Und wo ich mich auch drauf freue und sage, die möchte ich immer und immer und immer und immer wieder trinken.
Aber der Wein als Unterhaltungsmittel ist dann zu verbieten?
Nö. Ist nur eine Frage dessen, ob ich
also viele finden, dass der Wein als Unterhaltungsmittel, als eben genau das statt, als Begleitung zu irgendeinem fiesen Hollywood-Film. Und noch mit einem Käse aus dem Supermarkt, der...
Ja, aber muss ich mir da Müll reinschütten? Muss ich unbedingt jetzt dann die 99 Cent Bratwurst essen? Die ist auch lecker, weil die so voller Gewürze ist, dass ich überhaupt nicht schmecke, was da drin ist. Aber muss ich mir die dazu antun? Die tue ich mir auch zum Film an oder eben draußen zum Quatsch mit Jungs.
Ich will einen Wein, der fetzt.
Ja, der Bratwurst mit ganz viel Gewürzen fetzt auch irgendwo dir den Mund weg.
Die fetzt nicht, weil du dann spätestens eine halbe Stunde danach 4 Liter Wasser brauchst, um das irgendwie in den Griff zu kriegen.
Ja, du brauchst bei dem Wein, der fetzt, am nächsten Tag auch, damit du irgendwie in Gang kommst.
Okay. Also argumentativ kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kriege nicht die richtigen Worte, um dich zu kriegen. Aber die Erfahrung wird es wahrscheinlich zeigen. Aber ich denke, es ist so zumindest meine Prognose in Richtung Zukunft, dass ich glaube, aber es ist vielleicht auch so meine Ansicht, dass alles natürlicher und eben auch im Gesamtzyklus Klimaveränderung etc., Bewusstsein, Natur, wir uns in Sachen Wein immer ein wenig authentischer bewegen werden und schauen, wo der Wein herkommt, wo der Winzer herkommt, was der Winzer macht. Und alles ein bisschen kleingeistiger und kleiner gefahren wird.
Ich verwehre mich in keinster Weise gegen einen biologisch, ökologisch, einen nachhaltig produzierten, einen mit der Natur produzierten Weinöl. Und es geht mir gerade bei Lebensmitteln, gerade bei Fleisch. Leute, also so wie das jetzt die vergangenen 50 Jahre gelaufen ist, da kann das nicht weitergehen.
Ist ja auch begründbar, war ja auch nicht unbedingt falsch, zumindest eine gewisse Zeit, aber jetzt geht es uns so gut, wo wir es besser leben können. Und warum sollen wir es dann nicht besser leben?
Also inzwischen wissen wir auch, was die Art von Ernährung, die wir in den letzten paar Jahrzehnten so alle durchlebt haben, dass das nicht die beste war. Und wenn man dann so auf die Krankheitsbilder guckt, irgendwie ging das alles in die Hose. Insofern... Vielleicht wird es der Wein eines Tages richten.
Das wollen wir hoffen. Welche Prognose haben wir noch? Also es wird mehr Tourismus geben, vielleicht Zoom-Tastings, die du nicht magst. Du magst, jetzt hätte ich fast gesagt, du magst keinen Bio-Wein, aber das hast du gerade revidiert, deswegen würde ich das auch nicht. Aber du siehst da nicht unbedingt die große Zukunft drin.
Nee, ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also... Nee, wir fangen nochmal an dem Punkt an, was gibt's noch?
Also was wird die Zukunft denn in Sachen Wein sonst noch bringen? Also wird mehr Tourismus
auf jeden Fall
sein, bewussterer Tourismus wahrscheinlich
auf
auch.
Auf jeden Fall.
Da,
wo auch all diese Dinge eine Rolle spielen. Ja? Ja. Und weil ich will auch sehen, woher kommt der Wein, woher kommen, was weiß ich auch, die Weinberge, Pfirsiche, Ja, ich kann all das dann erleben. Ich kann mir in der Toskana, ne, da gibt es ja so Bauernverbünde, da kann man noch eine Wurst mitnehmen und so weiter. Also all diese Dinge, glaube ich, kann dann zu Hause eine Geschichte dazu erzählen. Ne? Das kommt da hin und her. Und ich will auch sehen, wo Dinge produziert werden. Ich glaube, das ja absolut spielt eine große Rolle.
Es wird viel medialer werden. Wahrscheinlich in Richtung Online-Tasting oder Entertainment oder vielleicht sogar ein bisschen mehr im
Ich weiß, ich habe gesagt, ich mag die Zoom- und Skype-Tastings nicht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich in letzter Zeit in meiner sonstigen Erlebniswelt des Beruflichen da sehr viel von hatte, von Calls und sonst was.
Also es wird im Allgemeinen aber relativ bewusst und sehr interessiert angenommen und ich finde es eine schöne Möglichkeit für viele Weintrinker, einfach auch einen großen Winzer mal persönlich zu erkennen zu lernen. Also wenn man, keine Ahnung, tolle Winzer aus Deutschland, einfach mal mit deren Weine, man hat ja selten die Chance als Normalweintrinker.
Oder wer Flugangst hat, muss jetzt nicht mehr nach Australien.
Zum Beispiel. Also wir haben letztens eine tolle Jahrgangspräsentation eines großen australischen Rotweines per Zoom weltweit gleichgeschaltet erlebt. Das ist auch es sind tolle Events. Es ist nicht das Nonplusultra, es fehlt dieses Riechen, das Gefühl, die Haptik dabei. Aber ich denke, es kann ausgebaut werden und es wird ausgebaut werden. Es ist eine gewisse Zukunftsträchtigkeit darin. Was kann es noch geben? Was glaubst du?
Was ich auch noch eine interessante Entwicklung finde, dass eben durch das Internet, durch die, ich will nicht sagen eine Gleichschaltung, aber dass eine unglaubliche Vergleichbarkeit entsteht. Ne? Du hast ganz viele Winzer, die in irgendeinem Online-Shop meinetwegen zu finden sind. Und ich finde, dass viele Winzer neigen inzwischen dazu, sehr international vergleichbare Rebsorten anzubauen. Mhm. Ja, sei es jetzt der Sauvignon Blanc, der in Deutschland, der Chardonnay etc. All diese Sorten, die in der weiten Welt existieren, dass es ein bisschen in die Richtung geht, es sind nicht irgendwie seltene, es ist nicht der Silvaner aus Deutschland, sondern es ist eben der deutsche Chardonnay. Ich glaube, auch das ist eine Entwicklung, die es geben wird.
Dass man wieder zurück zu authentischen, autochthonen Rebsorten geht oder dass man versucht, die Vergleichbarkeit in den greifbaren
Rebsorten. Ich glaube, die Vergleichbarkeit einer Rebsorte weltweit.
Ah, okay. Also, weil der Trend geht allgemein wieder in Richtung autochthone
Rebsorten. Das ist eine Bewegung.
Das ist nicht für amerikanisierte, dass man also weg vom global Vergleichbaren. Das ist so, deswegen wird gerade Portugal, Griechenland relativ
stark gehalten. Ich selber das erleben, natürlich die, gerade in Griechenland, da gibt es einen sehr berühmten Winzer, ein Weingut, Ktima Alexandreou, also jeder möge mich jetzt bitte nicht steinigen, wenn ich nichts falsch ausgesprochen habe. Ja, der hat einen Wein wiederentdeckt, eben eine eigentlich sehr lokale Sorte, Malagousia mit Namen, hat die vor 25 Jahren, hatte eben eine Leidenschaft, wie viele Winzer eben der alten Rebsorten und so weiter. In Griechenland war es ja so, dass die nicht nur nicht die Reblaus der große Killer der Weine war, sondern es eben die Türken, weil die natürlich also Alkohol und Wein nicht mochten und als sie dann in Griechenland waren, das alles verboten haben und die von 400 Rebsorten auf 40 fielen und eben jener Winzer suchte eben nach verborgenen Dingen, fand den eben auch vor 25 Jahren, hat ihn rekultiviert und hat es zu einem totalen Hit gemacht, der tatsächlich sehr passabel und modern und frisch schmeckt, liegt vielleicht auch in der Aufbereitung, aber inzwischen gibt es ganz viele Winzer, die diesen Malagousia anbauen und vermarkten. Und insofern ja, es gibt diesen Strang, diese Bewegung der Regionalität, das ist nicht Nationalstolz, aber es ist unsere Region, schaut her, das kommt von hier, das ist der Geschmack unseres Landes, das ist das eine. Auf der anderen Seite aber eben sehe ich einfach ganz viel. Da gab es nie Chardonnay oder Sauvignon Blanc oder sonst was, aber das wird jetzt angebaut, weil das die gefragten Marken sind und weil es schon, ich finde es selber spannend, der klassische Sauvignon Blanc aus Frankreich, inzwischen kommt er aus Deutschland, auch sehr passabel. Es gibt den großen Sauvignon Blanc aus Neuseeland, der vor, weiß nicht wann, trat Cloudy Bay den Siegeszug an, vor 20 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung. Auch das. Und so hast du sehr weltweit so die Sauvignon Blanc-Geschmäcker. Auch das kann eine Entwicklung sein.
Glaube ich eher nicht. Also ich denke eher, dass man in dieser Vergleichbarkeit keine große Chance sieht. Also das wahrscheinlich
warum,
neue...
Also warum bauen dann aber jetzt so viele Leute, die auch jetzt könnten auch ihren Gewürztraminer und ihren Silvaner und all die Dinge, die wir hier haben, Bacchus weiter verstärken und entwickeln?
Weil es einfach zu verkaufen ist. Also es ist einfach ein Chardonnay zu verkaufen, es ist einfach ein Sauvignon Blanc zu verkaufen, einfach ein Cabernet, auch in Deutschland einfach ein Cabernet Sauvignon zu verkaufen. Und es bedarf weniger Anstrengung, als dass man zum Beispiel den Silvaner erklärt oder eine Rebsorte eben wie den Silvaner versucht zu vermarkten, die man nicht erklären kann, oder dass man eben wie die Portugiesen ihre 400 autochthonen Rebsorten, die es nur in Portugal gibt, versuchen an den Mann zu bringen, die zu erklären und da die Chance drin sehen. Also ich denke aber gerade in dieser Situation, wo Winzer mehr Sprachrohr bekommen durch mediale Präsentationen, und wo man sich eben nicht nur seine Informationen aus einer Zeitschrift oder durch ein Fachbuch letztlich herausrekrutieren kann und man immer das Besondere sucht, also mittlerweile sucht ja jeder das Besondere irgendwie, bekommen diese individuellen Rebsorten, der individuelle Geschmack wesentlich mehr Gewichtung. Das vielleicht gar nicht jetzt so in diesem Jahr, gerade beim Wein ist ja alles wahnsinnig phlegmatisch, ist ja nicht so schnelllebig wie in eurer Branche. Dass da in den nächsten 10, 20 Jahren ganz viel Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet, Syrah entweder verschwinden wird oder auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spürbarer Trend, seine Kerngewichtung vom Geografischen her verlagert. Also, dass man den Viognier vielleicht nicht mehr im nördlichen Rhonetal, sondern eventuell im Badischen intensiver anbauen wird in 20 Jahren. Dass da einen Rebsortenaustausch geben wird, um die Urauthentizität der einzelnen Regionen wieder zu finden, die man eben vor 20, 30 Jahren gefunden hat. Aber das ist eben weit in die Zukunft geblickt und getragen. Und was ich eben glaube, was das letzte Jahr uns gelehrt hat, dass man sehr, sehr stark ins Homestyling investieren wird und ganz viel Gläser, Dekanter, Chambreas, Weinkeller wieder aktuell werden. Es gibt ja kaum noch Weinkeller, es hat ja keiner mehr einen Weinkeller. Heutzutage kannst du ja alles mehr oder weniger binnen 24 Stunden kaufen. Und aber dieses Gefühl einfach, etwas zu haben und eben auch einen eigenen Weinkeller zu haben, dieses ich habe etwas greifbar, dass das wieder und dieses, wie heißt es genannt? Ich habe das Wort verloren. Cozy?
Cozy.
Wie heißt das hier? Dieses Kuscheln. Ja, aber dieses Home-Kuscheln, halt zu Hause. Sich zu Hause schön zu machen und...
zu Hause schön, cozy, ja, gemütlich.
Genau. Und dass das ein ganz großes Thema wird.
Neudeutsch, das muss man auch drauf haben.
Entschuldigung. Ja. Und ich glaube, eine...
Auch das ist die Zukunft, dass die Sprache wird sich verändern. Ich meine, ich habe Germanistik studiert. Der normale Germanist hämmert auch immer drauf, ja, Anglizismen, warum und überhaupt. Und
ich habe da ganz viel durch meinen Sohn gelernt und habe auch ganz viel adaptiert.
Die Sprache verändert sich gerade, wenn man eben auch oft in anderen Sprachen argumentiert. Mhm. Es verknüpft sich und ich bin nicht sicher, ob da irgendwie alle verlieren oder ob es nicht am Ende sprachlich irgendwie auch was zu gewinnen gibt. Also es gibt ja in jeder Sprache Begrifflichkeiten, die man aus der anderen Sprache nehmen kann, die vielleicht Sachen ein bisschen besser beschreiben. Und ich finde, darf man nicht verbohrt sein. Genauso wenig wie man beim Weinen und bei all den Dingen
verbohrt. Geschichtlich, also rückblickend, Trottoir oder Sandwich oder es gab ja schon immer sprachliche Adaptionen, die sich dann in Deutschland irgendwo festgemacht hat. Und das wird es auch weiterhin geben. Also von dem
her. Total.
Auch, ich meine, der sich da dagegen stellt und sagt, war das
unsere Sprache. Dinge, die man nicht mehr nutzt. Es gab eine große Zeit, da hat die französische Sprache großen Einfluss auf die deutsche Sprache gehabt. Früher sagte man, wenn etwas sehr angenehm ist, ne, das ist doch ein sehr kommoder Zustand. Mhm. Ja, die Kommode kennt man ja noch, ne, also dieser Schrank, ja, kommt von commodum, bequem, aus dem Lateinischen. Verwendet aber heute tatsächlich keiner mehr. Früher war das eben sehr en vogue, das zu verwenden. Oder das Billett oder Bagage verwenden wir nicht mehr. Also auch das, manches verlässt uns, aber wir sprechen ja immer noch Deutsch. Und auch das werden wir in ein paar hundert Jahren immer noch tun. Aber vielleicht wird es hier und da bereichert werden. Und
ich den deutschen Wein. Siehst du als Bereicherung?
Und den deutschen Wein wird es ja auch noch geben, voller Identität.
Also das glaube ich auch, dass der Siegeszug des deutschen Weines, der jetzt seit 20 Jahren unbestritten ist, sich nochmal neu definieren würde, auch mit dieser neuen Generation, die jetzt schon etabliert ist, ganz, ganz eigene Wege beschreiten wird und ganz moderne Wege beschreiten wird. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und was sich dort entwickelt. Und ich sehe eine ganz große Chance in den nächsten Jahren und hoffe, dass die Branche diese Chance ergreifen wird, weil ich glaube, mit dieser gesamten Homeoffice-Geschichte, die wir haben, also wo wir auch teilweise, glaube ich, sehr stark vereinsamen werden, ist jetzt eigentlich die optimale Chance für die Gastronomie, dass die Leute rauskommen, nachdem sie eben im Homeoffice waren und dann sich in Plätzen finden. Das, was man früher in Büros kommuniziert hat und wo man zueinander gefunden hat. Und ich finde, da sollten die Gastronomen jetzt nicht jammern, sondern einfach in die Zukunft schauen und versuchen, eben die Leute raus aus den Buden zu ziehen und versuchen, eben dieses Get-Together, diese Meeting-Points, dieses entweder frühst vor der Arbeit oder zwischendrin Arbeitszeiten werden sich verlagern und dann einfach als Gastronom ein Heim für die ganzen Homies zu sein.
Und der große Wunsch,
liebe Wein dabei zu trinken.
Wein dabei zu trinken und vor allen Dingen, Leute, stellt geile Weine in eure Läden und macht sie auch bitte auf. Nicht nur flaschenweise, sondern auch glasweise, dann wäre allen Weinliebhabern geholfen.
Und habt selber Spaß am Wein. Dann versteht ihr, was toll dabei ist.
In diesem Sinne.